Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Kommende Woche öffnet wieder die Frankfurter Buchmesse ihre Tore. Der dort repräsentierte Kulturbetrieb fühlt sich als Hüter der Demokratie. Kultur und Demokratie aber, sagt der Verlagsvertreter und Publizist Michael Tschikowski, ist zwar eine wünschenswerte, doch keineswegs zwingende Verbindung. Kultur ersetze Politik nicht, sondern solle sie mit Substanz unterfüttern.
Dass die Kultur sich der Demokratie, den Menschenrechten und modernen Zivilisation verpflichtet fühlt, ist gut und richtig. Theater, Literatur und bildende Kunst sind sich darin ziemlich einig. Das ist erfreulich und richtig. Aber ist es auch notwendig? Vielleicht ist es das. Daraus zu schließen, dass die Demokratie auf die Kultur als ihr Fürsprecher angewiesen sei, ist aber vermutlich falsch. Demokratie besteht zuerst durch freie Rede und noch wichtiger, freie Publikation, zum Beispiel durch den politischen Text, das politische Buch. Um dieses zu suchen und zu finden, ja ihm Öffentlichkeit einzuräumen, wurden Buchmessen einst auch erfunden. Doch sehen wir der Sache ins Auge. Aufs Ganze gesehen, also auf der doch recht langen Strecke der Kulturgeschichte der Menschheit, kann von einer besonderen Bindung der Kultur an die Demokratie gar keine Rede sein. Lediglich in Zeiten der Demokratie ist die Kultur demokratisch gesinnt. Um hier nicht über Barockliteratur oder griechische Baukunst oder die Oper des 19. Jahrhunderts zu sprechen, reden wir doch davon, was von der neuen Sachlichkeit, dem expressionistischen Film und dem Kubismus der 1920er Jahre übrig blieb, als sich 1933 in Berlin ein Machtwechsel vollzog. Man kann davon ausgehen, dass die Machtverhältnisse nach 1933 nur entweder Anpassung oder Immigration zuließen. Dies verdeckt aber, wie oft es einfach so, weil man nur seiner Arbeit im Verlag oder dem Theater nachzugehen hatte, zur Anpassung kam. Was blieb, um ein aktuelles Beispiel anzuführen, von den zahlreichen amerikanischen Firmen, die kulturell fortschrittlich ihr Logo in den letzten Jahren in den Regenbogenfarben präsentierten? Ein Rückzug auf ziemlich breiter Front. Zugleich nimmt damit das schlichte Nichtvorhandensein der Regenbogenfarben und Fahnen ein kulturpolitisches Bekenntnis zurück, das erst dadurch so richtig als nun revidierte Politik sichtbar wird in der Selbstgleichschaltung. Kulturkampf ist wohl weniger, wie uns einige glauben machen wollen, eine einseitige Einfärbung des Kulturbetriebs. Er zeigt sich im Gegenteil zuallererst in der Entfärbung. Dass sich in einer womöglich illiberalen Zukunft deutsche Buchhandelsfirmen anders verhalten als die Kollegen in den USA, ist kaum zu erwarten. Bleich und kalt werden sie alle umsteuern. Denn wenn man es so machen kann, kann man es offensichtlich auch ganz anders machen. Wenn also Literatur, Theater, Musik und bildende Kunst heute in den Dienst der Demokratie gestellt werden, dann kann sich die Kultur auch morgen ganz den Demokratiegegnern verschreiben, inklusive Berufung auf die Freiheit der Kunst. Damit würden die Errungenschaften demokratischer Diskurse durch perfide Rückkopplungen ad absurdum geführt, wie zum Beispiel der Berufung auf Meinungsfreiheit, um die Meinung anderer zu kriminalisieren. Gern mag man sehen, dass die Demokratie auf einer Theaterbühne verteidigt wird. Ihr Ort aber ist nicht die Bühne, sondern das Parlament. Ihre Sprecher sind nicht Schauspieler und auch nicht Musiker, die sich politisch positionieren möchten, sondern Politiker. Ihr Prinzip ist nicht das ausgewogene Podium der Literaturhäuser, sondern das der Gewaltenteilung. Die meist im digitalen Raum geführten Kulturkämpfe über Bühnenspielpläne, ausgewogene Podienbesetzungen und Bekenntnisse der schreibenden Zunft bringen das Politische der Politik zum Verschwinden, weil ihnen genau das fehlt, was eine wirkliche Debatte ausmacht, der politische Text. Er ist nicht in Insta-Kürze zu haben, sondern zwischen 150 und 300 Seiten lang und füllt die Dehnungsfugen der Demokratie mit intelligenten Debatten. Solche Texte wird man auch auf dieser Buchmesse finden. Noch.